Ich möchte zu Beginn einen Abschnitt lesen aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 25. Zweiter Mose 25. Und zwar ab Vers 10. Und sie sollen eine Lade von Akazienholz machen, 2,5 Elle ihre Länge und 1,5 Elle ihre Breite und 1,5 Elle ihre Höhe. Und du sollst sie überziehen mit reinem Gold, inwendig und auswendig sollst du sie überziehen. Und mache einen goldenen Kranz daran ringsum. Und gieße für dieselbe 4 Ringe von Gold und setze sie an ihre 4 Ecken, und zwar 2 Ringe an ihrer einen Seite und 2 Ringe an ihrer anderen Seite. Und mache Stangen von Akazienholz. Und überziehe sie mit Gold und bringe die Stangen in die Ringe an den Seiten der Lade, um die Lade mit denselben zu tragen. Die Stangen sollen in den Ringen der Lade sein, sie sollen nicht daraus entfernt werden. Und lege in die Lade das Zeugnis, das ich dir geben werde. Und mache einen Deckel von reinem Golde. 2,5 Elle seine Länge und 1,5 Elle seine Breite. Und mache 2 Cherubim von Gold. In getriebener Arbeit sollst du sie machen an beiden Enden des Deckels. Und mache einen Cherub an dem Ende der einen Seite und einen Cherub an dem Ende der anderen Seite. Aus dem Deckel sollt ihr die Cherubim machen an seinen beiden Enden. Und die Cherubim sollen die Flügel nach oben ausbreiten, den Deckel mit ihren Flügeln überdeckend und ihre Angesichter einander gegenüber. Die Angesichter der Cherubim sollen gegen den Deckel gerichtet sein. Und lege den Deckel oben über die Lade, und in die Lade sollst du das Zeugnis legen, das ich dir geben werde. Und da selbst werde ich mit dir zusammenkommen und von dem Deckel herab zwischen den 2 Cherubim hervor, die auf der Lade des Zeugnisses sind, alles zu dir reden, was ich dir an die Kinder Israel gebieten werde. Soweit das Wort Gottes. Es ist immer wieder gut, wenn wir etwas aus dem Alten Testament lesen, uns daran zu erinnern, dass das genau so das Wort Gottes ist, wie das Neue Testament, in dem wir das Evangelium der Gnade, das Evangelium des Heils finden. Es ist natürlich ein Teil des Wortes Gottes, der damals in erster Linie, wenn auch nicht ausschließlich, aber doch in erster Linie damals, zunächst für das Volk Israel, wie wir das auch hier finden, geschrieben worden ist, wurde ja auch von Menschen aus dem Volk Israel, soweit wir wissen, alles geschrieben. Aber es ist ganz klar, dass das nicht das Einzige ist, obwohl das heute leider in vielen Kreisen auch von Christen so der Gedanke ist. Das Alte Testament, das war für die Juden und das Neue Testament ist für uns. Aber wenn wir das Neue Testament genau lesen, dann könnte man eine ganze Anzahl von Stellen anführen, in denen uns teilweise der Herr Jesus selber sogar bezeugt, dass das Alte Testament durchaus nicht für die Juden allein geschrieben worden ist, sondern dass es durchaus, Paulus sagt sogar, sagt es das Wort nicht, durchaus um unseretwillen. In 1. Korinther 9, da wird ein Gesetz angeführt, das jeder Mensch kennt, weil es zum Sprichwort geworden ist, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Und dann sagt Paulus, ist Gott etwa für die Ochsen besorgt? Natürlich. Gott erbarmt sich auch des Viehs. Aber in diesem Vers sagt Paulus, 1. Korinther 9, da bezieht sich das nicht nur auf die Ochsen, sondern es ist durchaus um unsere Willen geschrieben, nämlich, dass der Arbeiter seines Lohnes wert ist. So hat er, führt er das gleiche, die gleiche Stelle nochmal in 1. Timotheus 5 an und vergleicht auch da dieses Wort des Herrn, der Arbeiter ist seines Lohnes wert damit. Aber wir haben auch Stellen, zum Beispiel in Römer 15 am Anfang, nicht, wo ganz deutlich steht, dass alles, was zuvor geschrieben ist, zu unserer Belehrung geschrieben ist. Auf dass wir durch die Ermunterung der Schriften das Ausharren haben. Nicht? Oder wenn es heißt in 1. Korinther 10, wo von dem Tisch des Herrn die Rede ist, aber wo in den ersten Versen uns die ganze Geschichte Israels in ganz knappen Worten vorgestellt wird, der ganze Wüstenzug. Und dann steht da zweimal in 1. Korinther 10, Vers 6, alle diese Dinge widerfuhren jenen als Vorbilder und sind zu unserer Ermahnung geschrieben. Und das ähnlich wird es in Vers 11 nochmals wiederholt. Alle diese Dinge sind Vorbilder. Nun kommen wir damit jetzt schon zu dem Thema, denn hier ist mit Vorbilder, wenn da steht, alles ist als Vorbild geschehen, da sind also nicht, wie wir das Wort heute landläufig begreifen, nachahmenswerte Beispiele mit gemeint, Vorbilder. Nimm dir den zum Vorbild, nicht? Das ist nicht gemeint. Sondern das Wort Vorbild, das bedeutet hier so viel wie ein Bild, eine bildliche Darstellung, die lange, lange Zeit im Voraus dargestellt wird. Das bedeutet das Wort Vorbild. Es bedeutet eigentlich ein Abdruck. Das ist eigentlich die Bedeutung von dem Wort. Aber wir haben das, im Deutschen das Wort Vorbild entwickelt, weil das Vorbild ist im Deutschen so eine doppeldeutige Sache. Im Landläufig meinen wir mit Vorbild ein gutes oder ein schlechtes Vorbild, was man nachahmen oder eben nicht nachahmen soll. Aber das ist hier überhaupt nicht gemeint. Alle diese Dinge, die wir führen, gehen als Vorbilder, das sind gar keine nachahmenswerte Dinge. Götzendienst, Hurerei, Murren und so weiter. Sondern es sind bildliche Darstellungen von Dingen, die heute ihre Erfüllung finden in unserer Zeit. In ähnlicher, trauriger Weise. Und noch deutlicher wird es in Galater 4 am Ende, wo Paulus die Geschichte von Sarah und Isaak und Hagar und Ismael beschreibt. Und er sagt zu den Galatern, ihr wollt euch doch immer so mit dem Gesetz beschäftigen, nicht? Die waren ja so gesetzeshörig, was ganz verkehrt war. Er sagt, hört ihr das Gesetz denn nicht? 1. Mose wird auch mit dazu gerechnet. Und es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hat. Einen von der Magd und einen von der Freien. Und dann wird das erklärt, dass Ismael ein Bild des Gesetzes ist. Des Menschen oder des Menschen unter dem Gesetz. Und Isaak, ein Sohn, ein Bild von dem Menschen unter der Gnade. Und dabei sagt Paulus, dass die Geschichte, dass wir gar nicht da so drin suchen würden auf Anhieb, von Abraham und seinen Kindern, seinen Söhnen, dass das einen bildlichen Sinn hat. So steht es da in Galater 4, Vers 28. Ich denke, dass das immer gut ist, dass man sich das vor Augen hält, dass wir nur das Alte Testament richtig verstehen können, in seiner Tiefe, wenn wir diesen bildlichen oder, wie wir das eben gesehen haben, vorbildlichen Sinn in den Begebenheiten des Alten Testaments finden. Wenn wir das nur als reine Geschichtssache sehen, mal abgesehen von den Propheten und den Psalmen und Sprüchen, da haben wir natürlich andere Themen, aber die geschichtlichen Bücher, wenn wir die nur so geschichtlich sehen, dann verstehen wir, ich sage, überhaupt nichts. Denn die Geschichte, die kann man ja auch in weltlichen Büchern lesen, die Geschichte der alten Zeit, nicht? Viel ausführlicher. Aber das Alte Testament ist ja nicht geschrieben, um uns einen Überblick über die Geschichte des Altertums zu geben. Oder auch nur eine Geschichte des Volkes Gottes. Es ist ja nur sehr bruchstückhaft, die ganzen Tausende von Jahren. Sondern der Hauptsinn, und das ist jetzt der nächste Schritt, der ist nicht nur, dass es uns ein bildliches, ein Bilderbuch ist, ein geistliches Bilderbuch, sondern das Wichtige, und das ist jetzt das Nächste, ist, dass es von dem Herrn Jesus spricht. Denn viele dieser Vorbilder, dieser Bilder im Alten Testament, die sprechen von dem Herrn Jesus. Und das sagt der Jesus selber in Johannes 5. Johannes Evangelium Kapitel 5, Vers 39. Da sagt der Jesus zu den Schriftgelehrten: Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meinet, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Das ist eigentlich der tiefste, der beste und wichtigste Schlüssel für das Alte Testament. Dass wir überall, von Anfang bis zum Ende, suchen dürfen und müssen, etwas von dem Herrn Jesus zu finden. Denn das ist der Gedanke, den Gott bei dem Niederschreiben seines Wortes, im Neuen Testament ist es ja ganz klar, aber auch beim Alten Testament erfüllt hat, dass alles hinweist auf seinen Sohn. Wir haben den ersten Hinweis schon in 1. Mose 3, wenn er von dem Samen des Weibes, der der Schlange den Kopf zermalmen wird, die Rede ist. Und wir finden das letzte in Maleachi Kapitel 4 oder nach den neueren Ausgaben Ende von Kapitel 3, wenn es dort heißt: Euch, die ihr an mich glaubet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen mit Heilung in ihren Flügeln. Das ist auch der Jesus, wenn er erscheinen wird für sein irdisches Volk. Das heißt, das ganze Alte Testament ist nur richtig zu verstehen, wenn wir die bildliche Bedeutung der meisten geschichtlichen Ereignisse erkennen, und b, wenn wir sehen, dass es hinweist auf den Herrn Jesus. Und wenn wir unter den beiden Gesichtspunkten 2. Mose 25 lesen, dann wird uns klar, da möchte man ja vielleicht gedacht haben, was haben wir mit der Bundeslade zu tun? Wird uns klar, dass diese Bundeslade, das will ich schon mal im Voraus sagen, das vollkommenste Vorbild, was wir von der Person und dem Werk des Herrn Jesus im Alten Testament überhaupt haben. Das vollkommenste insofern, als es das umfassendste ist, was von dem Person und dem Werk des Herrn Jesus, des Sohnes Gottes, überhaupt im Alten Testament spricht. Und wo finden wir das? In der Stiftshütte, im Zelt der Zusammenkunft. Es war der Mittelpunkt des gesamten Gottesdienstes im Alten Testament. Das war die Bundeslade. Die wird uns hier beschrieben, natürlich nur als ein Teil. Das, was uns hier in 2. Mose 25 bis zum Kapitel 40 zum Ende dieses Buches vorgestellt wird, das ist die Beschreibung der gesamten Stiftshütte, des Zeltes der Zusammenkunft. Die Vorschriften, die Ausführung, dazwischen der große Sündenfall Israels mit der Anbetung des goldenen Kalbes. Das war die Unterbrechung, die Gottes Gnade hervorbrachte, hervorrief. Aber sonst handelt alles von dem Zelt der Zusammenkunft. Und dieses Zelt der Zusammenkunft, das ist alleine schon wieder ein gewaltiges Thema, weil das an sich schon drei verschiedene Bedeutungen hat. Die erste spricht von Herrn Jesus. Nicht, sagen wir mal, in seinen Teilen, in seinen verschiedenen Teilen, die sprechen alle wie hier die Bundeslade, weisen auf den Herrn Jesus nicht. In Hebräer 10 wird uns auch so ein Erklärungshinweis gegeben, auf den wir im Alten Testament gar nicht kommen würden, dass der Vorhang auch ein Bild von dem Leib des Herrn Jesus ist. Durch den Vorhang hin, das ist sein Leib. Werden wir gar nicht drauf gekommen. Man sieht also, wie man auch das Alte und das Neue Testament zusammenlesen muss. Und erst als der Vorhang zerrissen wurde, das ist das Bild von dem Tode des Herrn Jesus, da wurde der Weg ins Heiligtum gebahnt. Durch den Vorhang hin, das ist sein Fleisch. Und so ist das auch hier. Die Bundeslade ist ein Bild von dem Herrn Jesus. Das Zelt der Zusammenkunft ist aber auch ein Bild vom Himmel. Vom Himmel. Von himmlischen Dingen. Wenn wir den Hebräerbrief lesen, Da finden wir vor allem in Kapitel 9 und 10 mehrere ganz klare Hinweise darauf, dass das Zelt, als es eingeweiht wurde und auch beim großen Versöhnungstag, entsündigt, gereinigt werden musste. Es war nur nötig, dass die Abbilder der himmlischen Dinge durch Blut gereinigt wurden. Die himmlischen Dinge selber aber durch bessere Schlachtopfer, nämlich das des Herrn Jesus. Wieso muss der Himmel dann gereinigt werden? Nun, weil Satan da ist. Das ist auch so eine Sache, wo viele sich gar nicht darüber im Klaren sind. Nicht, dass der Teufel heute Zugang in den Himmel hat. Bis zum Thron Gottes, weiter nicht. Gibt es da noch mehr? Ja. Es gibt noch das Vaterhaus. Das ist noch höher als der Thron Gottes. Weil der Thron Gottes mit der Schöpfung in Verbindung steht. Und Satan hat in der ganzen Schöpfung, er war eines der höchsten Geschöpfe. Und hat bis heute Zugang zum Thron Gottes. Siehe Hiob im Alten Testament, siehe Offenbarung 12 im Neuen Testament. Sogar noch in der Zukunft nicht. Bis er aus dem Himmel herabgeworfen wird. Wir machen uns oft eine ganz zu simple, einfache Vorstellung von Himmel und Hölle. Nicht? Ich weiß gar nicht, ob die Hölle schon existiert. Die ist nämlich bereitet für den Teufel und seine Engel. Und der ist noch längst nicht da drin. Nicht? Der ist noch nicht in der Hölle, der Teufel. Der ist auf der Erde, der ist in der ganzen Welt, bis hin, dass er vor dem Thron Gottes uns verklagen kann. Nicht? Hat er Zutritt. Verkläger der Brüder wird er da genannt, der sie Tag und Nacht vor Gott verklagte. Denk mal an Sacharja 3 ist es, glaube ich, nicht. Wo der Satan neben dem hohen Priester steht und ihn vor Gott verklagt. Insofern sind die himmlischen Örter, das ist nicht, ist alles außerhalb vom Vaterhaus. Das ist das Einzige, das liegt aber auch außerhalb der Schöpfung, was nicht verunreinigt ist durch die Sünde. Und deshalb muss auch der Himmel gereinigt werden. Das, was auf der Erde und das, was in den Himmel ist, ist durch das Werk des Herrn Jesus, wird durch das Werk des Herrn Jesus gereinigt. Insofern ist das die Erklärung dafür, dass himmlische Dinge gemeint sind mit der Stiftshütte. Auch in der Offenbarung, wenn man die mal liest, dann sieht man, dass fast alle Dinge aus der Stiftshütte im Himmel gesehen werden. Nicht? Ob das der goldene Räucheraltar ist, ob das die Bundeslade ist, ob das das Waschbecken ist, nicht? Da wird es bloß nicht mehr als ein ehernes Meer gesehen mit Wasser drin, sondern als ein gläsernes Meer, weil im Himmel keine Reinigung mehr nötig ist wie hier, sondern vollkommene Reinheit. Das Glas ist sozusagen wie erstarrtes Wasser. So finden wir noch manche anderen Dinge, die uns zeigen, dass die Stiftshütte auch ein Abbild, um uns etwas von dem Himmel zu zeigen, ein Abbild vom Himmel ist. Und drittens ist die Stiftshütte auch ein Bild von der Versammlung, von dem Hause Gottes heute. Wir sprechen heute vom Haus Gottes und meinen damit alle wahren Christen. Es gibt auch eine Darstellungsseite im Neuen Testament, wo alle, die sich Christen nennen, mit dem Haus Gottes in Verbindung gebracht werden, nicht? Aber es wird ganz deutlich von dem Tempel gesprochen. Ja, könnte man sagen, aber das ist ja noch nicht der Tempel. Doch in Offenbarung 21, im tausendjährigen Reich, da wird auch von der Hütte Gottes gesprochen, nicht? Das Zelt Gottes bei den Menschen. Und das entspricht ganz genau dem, was wir hier finden, nicht? Das Zelt der Zusammenkunft war im Alten Testament Gottes Wohnung bei seinem Volk Israel. Er wohnte in dem Zelt, bei seinem Volk, in der Mitte seines Volkes. Und so wird es in der Zukunft auch sein. Nicht nur im tausendjährigen Reich, sondern bis in Ewigkeit. Denn was ist eigentlich Offenbarung 21 am Anfang der Zustand, der neue Himmel, die neue Erde? Und dann sehen wir, ich will dir die Braut des Lammes, die Braut das Weib des Lammes zeigen. Das ist die Versammlung, das sind alle wahren Gläubigen. So sagt der Engel, die Braut, das Weib des Lammes. Jetzt erwartet man ja die Braut, das Weib des Lammes. Aber was sieht er? Völliges Umdenken. Ich sah das neue Jerusalem aus dem Himmel herabkommen. Eine Stadt. Aber so wird, hinterher heißt es, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Da sehen wir, dass das alles diese Darstellung alles nur Bilder sind, die so ineinander gehen, weil uns jedes Bild etwas von der Wahrheit zeigen will, was wieder einen anderen Gesichtspunkt vorstellt. Die Stadt Jerusalem ist die Braut. Sie ist wie eine, aber die Braut zeigt uns die Liebe des Bräutigams, die Liebe des Herrn Jesus zu uns, während die Stadt uns zeigt die Ordnung, die in dieser Versammlung in Ewigkeit herrschen wird. Ihr Lieben, hier herrscht heute oft überhaupt keine Ordnung in der Versammlung. Aber im Himmel, da wird es keine Unordnung mehr geben. Da wird alles so sein, wie er es will und wie es ihm entspricht. Und deshalb wird die Versammlung mit einer Stadt verglichen, mit einer Zusammenballung einer unendlichen Zahl von Menschen, die aber alle geordnet zusammenleben und nicht jeder tut, was recht ist in seinen Augen, wie wir es heute in der Christenheit sehen. Ein Punkt ist auch, wir singen immer von den goldenen Gassen, nicht? Aber es gibt keine goldenen Gassen in der Stadt. Es gibt auch keine goldenen Straßen in der Stadt. Es gibt nur eine Straße. Das ist das Schöne, nicht? Hier meinen viele Christen, es gibt so viele Wege, auf denen man gehen kann, nicht? Und sie tun es auch nicht. Aber ist das nach Gottes Gedanken? Nein. Es ist nicht nach Gottes Gedanken, dass Christen auf verschiedenen Wegen gehen. Für ihn, nach seinem Wort, gibt es nur einen Weg. Der ist in seinem Wort. Aber ob wir ihn gehen, das ist eine andere Sache nicht. Und in der Ewigkeit, da wird es nicht viele Straßen in der Stadt geben. Nicht? Da ist eine Straße von Gold. Der eine Weg, den wir dann alle gemeinsam in Ewigkeit beschreiten werden und wo es keine Meinungsunterschiede mehr gibt, wo es eine Richtung, einen Weg, seinen Weg gibt, seine Straße von Gold, die nur von göttlicher Herrlichkeit spricht. Das sind alles so wunderbare Dinge. Und dann wird da gesagt, siehe die Hütte Gottes bei den Menschen. Und das ist genau das Bild, was wir im Alten Testament von dem Zelt der Zusammenkunft haben. Nicht? Da sehen wir das Zelt, in dem wohnt Gott. Und das ist das Bild von der Versammlung, von den Gläubigen. Aber er wohnt in der Ewigkeit bei den Menschen. Und er wohnt im Alten Testament bei Israel. Sodass Israel sozusagen das Bild von den Erlösten aller Zeiten, vor uns, vor der Gnadenzeit, nach der Gnadenzeit, tausendjährige Reich ist, die auf der neuen Erde sein werden, und die Versammlung, und damit meine ich natürlich, um es mir ganz klar zu machen, niemals nur eine bestimmte Gruppe von Gläubigen. Das meint Gottes Wort auch nie. Sondern da sind immer nach Gottes Wort alle wahren Gläubigen mit gemeint. In der wohnt Gott in Ewigkeit. Jetzt auch schon. Aber bei den Menschen. Das sind die drei Bewertungen von der Stiftshütte. Und jetzt zurück zu unserem Thema. Das Wichtigste, das Zentrum dieser Stiftshütte, das war die Bundeslade. Es war das sozusagen das Ende. Wenn man weiter konnte, man nicht kommen. Das war der Höhepunkt. Und wenn wir sozusagen diese Sache beschreiben würden, dann würden wir wahrscheinlich ganz anders vorgegangen sein. Dann hätten wir erst gesagt, ja, die Stiftshütte, das war erstmal ein großer Vorhof mit weißen Vorhängen, Trennung, Absonderung vom Volk. Da konnte schon gar nicht ein Sünder, ein Unreiner ohne weiteres hinein. Und in dem Vorhof, da war als erstes ein großer Altar, auf dem das Opfer brannte, dargebracht wurde. Das Bild von dem Kreuz von Golgatha. Aber es hat natürlich auch noch andere Bedeutungen. Da wo das Opfer, von dem all die alttestamentlichen Opfer sprachen, das eine vollkommene Opfer Christi dargestellt wird. Dann kam als nächstes dieses sogenannte Ehamemeer, ein riesiges, großes Becken aus Kupfer, Erz, in dem die Priester, die ja nur als Einzige jetzt da weitergehen konnten, bis zum Altar durfte der reine Israelit kommen, wenn er etwas brachte zum Opfer, aber weiter nicht. Dann war nur noch der Weg für die Priester, für einige wenige. Aber heute sind alle wahren gläubigen Priester. Wir sprechen von dem allgemeinen Priestertum Christi, der Gläubigen. Nicht nur einige wenige, sondern alle. Und im Alten Testament, da war auch kein Zugang zu Gott. Da war der Vorhang da. Durfte der hohe Priester einmal im Jahr hinein, nicht? Aber heute darf jedes Kind Gottes mit Freimütigkeit eintreten ins Heiligtum. Aber damals durfte das kein einziger Israelit, kein König, kein Priester, kein Levit, nur der hohe Priester, einmal im Jahr. Das war das Bild von dem Herrn Jesus, der das Werk vollbracht hat, ein für alle Mal. Dann kam das Waschbecken erstmal im Vorhof und dann da kam das Zelt. Vorhang, dann kam das Zelt aus zwei Teilen bestand das. Ein Vorderteil, ein Hinterteil, in dem vorderen Teil das Heiligtum. Da durften schon nur die Priester, da durfte auch schon kein Levit mehr hinein. Da stand der goldene Tisch mit den 12 Schaubroten, wo immer sozusagen die 12 Stämme Gottes in seiner Gegenwart repräsentiert wurden. Er sah sie immer in seinem Hause, diese 12 Stämme sozusagen, die er auch nochmal auf der Schulter und auf den Schultern und auf der Brust des hohen Priesters in den Edelsteinen dargestellt wurden. Dann war da der Leuchter, der siebenarmige Leuchter im Heiligtum, der das Ganze erleuchtete, denn es war kein Fenster da. Kein irdisches, menschliches Licht erleuchtet die Gegenwart Gottes. Auch so ein Punkt, nicht? Kein natürliches Licht erleuchtet die Gegenwart Gottes. Die können wir nicht mit unserem Verstande, mit natürlichen Lichtquellen erfassen. Da brauchen wir den siebenarmigen, das Leuchter, das vollkommene Licht, das Gott alleine gibt. Der stand im Heiligtum. Das war auch nicht fürs Evangelium oder zum Zeugnis, sondern der erleuchtete nur das, was in der Gegenwart Gottes geschah. Und dann kam der goldene Räucheraltar. Der stand aber so dicht schon am zweiten Vorhang, am Scheidevorhang zum Allerheiligsten, dass er im Grunde zum Allerheiligsten gerechnet wurde, obwohl er ganz klar davor stand. Und dann kam der Scheidevorhang, der im Tempel zerriss, als der Herr Jesus starb. Matthäus 27. Und dahinter war das Allerheiligste. Da war auch kein Licht, das war immer dunkel. Gott wohnte im Finsternis, denn das war die Wohnung Gottes. Und da stand nur die Bundeslade. Nichts anderes. Da war auch nie Licht. Da war es dunkel. Und Salomo sagt, Gott hat gesagt, dass er im Finstern wohnen will. Warum? Wieso kann Gott, der Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist, wie kann er im Finsternis wohnen? Das widerspricht sich doch. Ja und nein. Das ist eben wieder das Vorbild. Vorbildlich. Dass im Alten Testament, in der Zeit des Alten Testaments, Gott nicht vollkommen offenbart war. Die Menschen konnten nicht zu ihm vollkommen nahen. Die Trennung war noch da. Und er hat sich auch nicht vollkommen offenbart. Er hat nur bestimmte Teile seines Wesens, insbesondere die Heiligkeit, die Gerechtigkeit, die im Gesetz zum Ausdruck kam, von dem ja dies alles spricht, sich offenbart. Aber die Gnade und die Wahrheit in vollkommener Weise, die ist erst durch Jesum Christum geboren. Das ist das Neue Testament. Sodass also jetzt die Bundeslade hier, von der wir jetzt gelesen haben, das wirklich das Zentrum von allem ist. Und deshalb ist das auch so wichtig. Und deshalb steht das auch an erster Stelle. Gott fängt nicht an, so wie wir, sagen wir mal, verständlich, schon verständlich schon, aber wie wir meinen, man muss es den Menschen jetzt mal etwas verständlich machen. Wir versuchen das heute Abend. Ja? Gott fängt mit dem an, was ihm am wichtigsten ist. Und das müssen wir festhalten, ihr Lieben. Wir müssen festhalten, dass für Gott Rangordnungen bestehen, die wir oft ganz anders sehen würden, weil wir von der anderen Ende anfangen würden. Wir würden beim Vorhof anfangen mit der Beschreibung, so wie man da hinkommt, nicht? Nein, sagt Gott, das Wichtigste zuerst. So ist es hier, so ist es bei den Opfern. Wir würden sagen, ja, für den Menschen ist das Sündopfer das Wichtigste, nicht? Nein, Gott sagt, das Brandopfer, das, was nur für mich ist, das ist das Wichtigste. Und daraus können wir vieles lernen, nicht? Und wenn es sich im Neuen Testament, können wir das auch finden, nicht? Wenn es sich um geistliches Wachstum handelt, dann würden wir sagen, ja, zuerst sind wir alle Kinder im Glauben, nicht? Kinder im Glauben, nicht? Kindlein im Glauben, nicht? Und dann wachsen wir heran zu Jünglingen und dann können wir heranwachsen zu Vätern. Gott sagt, ich fange bei den Vätern an. Das Höchste zuerst. Das für mich Wichtigste, das für mich Kostbarste zuerst. Wenn wir das auch mehr erfassen würden, nicht? Dass das, was für unseren Herrn, für unseren Gott und Vater so wichtig ist, dass das an erster Stelle steht. Von dem Herrn wird es gesagt, in Kolosser 1, Vers 18, nicht? Dass er in allem den Vorrang hat. Hat er es wirklich? Hier sehen wir das. Hier sehen wir, dass er für Gott in allem den Vorrang hat, weil das, was von ihm spricht, an erster Stelle uns vorgeschrieben wird. Das alleine ist schon eine unwahrscheinliche Lektion für uns. Weil wir alle sagen müssen, wie wenig praktizieren wir das in unserem Leben. Dass unser Herr, der für uns sein Leben gegeben hat, was wir auch hier sehen, nicht? In dieser Bundeslade, der für uns herabgekommen ist, wie wenig hat er in unserem Leben den ersten Platz. Aber hier hat er ihn, nicht? Hier wird als erstes von dem ganzen Bau die Bundeslade genannt. Und sie sollen eine Lade machen von Akazienholz. Wenn wir eben gesagt haben, dass das die Bundeslade das schönste und vollkommenste Bild, Vorbild von dem Herrn Jesus als Sohn Gottes und als Mensch ist, dann fangen wir hier schon damit an, nicht? Von Akazienholz. Das war eigentlich, wie man so hört, ein ganz schlechtes Holz. Qualitativ war es nichts Besonderes. Nicht schlecht in dem Sinne. Es war kein qualitativ kostbares Holz. Aber daraus und nicht aus Zedernholz, wie es später im Tempel war, oder Ebenholz, aus Akazienholz. Da musste diese Lade, dieses kostbarste Gerät der Stiftshütte gemacht werden. Und damit sind wir bei dem Gegenstand des Wesens des Herrn Jesus hier auf der Erde. Ein Punkt, der im Laufe der Jahrtausende der Christenheit immer wieder bis heute, zu größten Problemen geführt hat. Weil man einfach die klare und doch mit menschlichem Verstand, das ist nur unter dem Licht des siebenarmigen Leuchters im Heiligtum zu verstehen, es nicht begreifen kann. Dass hier, als der Herr Jesus geboren wurde, eine Person auf der Erde war, die Mensch, Akazienholz und Gott in einer Person war. Im Altertum, da war es mehr so, dass viele Gelehrte meinten, das kann man ja gar nicht glauben, dass ein Mensch zugleich Gott ist oder dass der unendliche Gott zugleich ein niedriger Mensch sein kann. Das gibt's doch gar nicht. Entweder das eine oder das andere. Nein. Gott und Mensch. Das Wort wurde Fleisch und Fleisch heißt Menschheit. Das menschliche Dasein. Das Wort, was war das ewige Wort? Im Anfang war das Wort. Das war der Sohn Gottes, nicht als Mensch, sondern von Ewigkeit. Gott ist ein Geist. Unsichtbar, ewig, vollkommen. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann Vers 14 im gleichen Kapitel. Und das Wort wurde Fleisch. Gott wurde Mensch. Das ist für uns unbegreiflich. Und das wird uns hier vorgestellt. Und die Menschen, die gelehrten Christen, die haben gesagt, das geht überhaupt nicht. Und das war bestimmt so, das war der größte Irrtum im Altertum, nicht? Ganz gleich am Anfang der Christenheit. Dass Gott nur ein menschliches, so eine menschliche Scheingestalt angenommen hat. Es war gar kein, das gilt gar nicht, dass Gott sich so nennt. Er hat nur Gestalt angenommen. Aber das war eigentlich nur so eine Art Vorstellung. Er war nicht wirklich Mensch. Irrtum. Er war Mensch und Gott in einer Person. Heute, das gab es auch schon im Altertum, aber heute, da ist die andere, vor allem im Protestantismus, nicht? Da ist die andere, ihre Lehre. Muss man sagen, das sind ihre Lehren, nicht? Weil sie die wahre Person leugnen. Gott und Mensch in einer Person. Heute ist die verbreitete Lehre, es war ein Mensch. Das ist ganz klar. Der Mensch Jesus von Nazareth. Aber Gottes Sohn, Gott von Ewigkeit, unmöglich. Das wird heute von den Lehrstühlen der Universitäten, den angehenden Theologen beigebracht. Und ich habe mal gehört von einem, der sagte oder schrieb sogar, wenn man noch als gläubiger Student dahin kommt, dann wird einem als erstes der Glaube ausgetrieben. Das ist das Erste. Wenn man heute an den großen Universitäten Theologie studieren will, dann ist das Erste, dass sie einem den Glauben an das Wort Gottes austreiben. Und dann kann man erstmal anfangen zu studieren. Ihr Lieben, dass dieses Wunder, das Wort wurde Fleisch, nicht? Gott, das Johannes 1, Vers 14. Oder wie es 1. Timotheus 3 am Ende sagt, nicht? Gott geoffenbart im Fleische. 2. Timotheus 3. Das sind so wichtige Dinge, dass wir die Stelle doch mal lesen wollen. Erste Timotheus 3, Vers 16. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart worden im Fleische. Das heißt, in einem Menschen, das ist das Wort Fleisch, ist Gott offenbar. Das heißt, er ist beides. Gott und Mensch. Und wenn wir das Evangelium lesen, ihr Lieben, ich will das nur an zwei Beispielen deutlich machen, dann sehen wir, dass das ganz deutlich zu erkennen ist und dass es zu unterscheiden ist, aber dass es nicht zu trennen ist. Nicht zu trennen. Wohl zu erkennen, aber nicht zu trennen. Und das hat man versucht, mit seinem menschlichen Verstand, nicht? Indem man das menschliche Licht auf diese einmalige, heilige Person unseres Heilandes hat fallen lassen. Aber ich denke an Matthäus 8. Matthäus 8, diese kurze Begebenheit ab Vers 23, wo die Jünger mit dem Herrn zusammen in einem Boot auf dem See Genezareth sind. Und da lesen wir, in Vers 24, er aber schlief. Schläft Gott? Gott schläft und schlummert nicht. Das sagt das Alte Testament. Aber der Herr Jesus war Mensch. Wahrer, vollkommener Mensch. Der mit allen, es steht in Hebräer 4, der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir. Das sind diese Schwachheiten, nicht die Sünde. Ausgenommen die Sünde steht dabei. Aber als der Jesus Mensch wurde, da begab er sich wirklich auf den Platz seiner eigenen Geschöpfe. Er wurde nicht ein Geschöpf, er war der Schöpfer. Aber er stellte sich vollkommen auf den Platz der eigenen Geschöpfe, indem er wie ein, als Mann nicht nur wie, sondern als Mensch geboren wurde. Ein Kind war, das seinen Eltern gehorsam war und an allen menschlichen Schwachheiten, die mit dem menschlichen Dasein verbunden sind, Anteil hatte. Ob das Hunger oder Durst oder Müdigkeit war. Wir sehen das hier. Jesus aber schlief, weil er ermattet war. Johannes 4 steht das, dass er sich ermattet auf den Brunnenrand niedersetzte und wartete, dass die Frau ihm etwas zu trinken brachte, weil er Durst hatte. Hätte er nicht sich was schaffen können? Natürlich hätte er das tun können. Aber das wird uns gezeigt, um uns deutlich zu machen, dass er wahrhaft Mensch war, der nicht über den Dingen schwebte. In allem versucht, in gleicher Weise wie wir. Und viele andere Dinge auch. Aber der Hunger, der Durst und die Müdigkeit, das wird uns ganz konkret beschrieben, um uns zu zeigen, das war unser Herr. Als der Satan ihn versuchte, da sagte er zu ihm, du kannst doch aus den Steinen Brot machen. Natürlich hätte er das tun können, weil er Gott war. Aber er war Mensch und war als Mensch gehorsam und sagt, ich tue nichts ohne den Willen meines Vaters. Und das darf man nicht zusammen vermischen miteinander. Man kann es aber auch nicht trennen voneinander, wohl unterscheiden. Denn wir sehen hier, jetzt kommen die Jünger zu ihm und sagen, Herr, kümmert dich das nicht, dass wir hier untergehen? Und er schlief. Er steht auf und sagt, was seid ihr furchtsam, sagt er zu den Jüngern. Dann stand er auf und bedrohte die Winde und den See und es wurde eine große Stille. Wie er das gemacht hat, ob er überhaupt ein Wort gesagt hat, wir wissen es nicht. Er bedrohte, vielleicht nur durch eine Geste, die auch an sich schon gar nicht notwendig war. Da sehen wir, dass er als Gott Wind und Wellen in Sekundenschnelle stillen konnte. Kann man klar unterscheiden, nicht? Die Menschheit, die Gottheit. Kann man es trennen? Es war dieselbe Person. Sie fielen vor ihm nieder. In diesem Falle verwunderten sie sich und sprachen, was für einer ist dieser? Sie hatten es noch nicht begriffen. Sie hatten es nicht begriffen. Und begreifen können wir es auch nicht. Der Glaube betet an. Bewundert, was geschehen. Oder Kapitel 17, Matthäus 17. Vers 24. Da sehen wir, die Beamten vom Tempel kommen und sagen zu Petrus, wie sieht das eigentlich aus, zahlt euer Chef auch die Tempelsteuer? Petrus, treu wie er ist, nicht und voreilig, natürlich sagt er, sind auf. Ernst, wir sind doch treue Juden, wir zahlen doch die Tempelsteuer, die zum Unterhalt des Tempels gezahlt werden musste. Und der Herr steht dabei. Er sieht und hört das alles. Und als dann einige Augenblicke später sagt der Petrus, hör mal zu, wie ist das eigentlich? Nehmen die Könige auch von ihren eigenen Kindern Steuer? Na, natürlich nicht. Welcher König lässt seine eigenen Kinder denn Steuern zahlen? Sagt er, sind die Söhne also frei, nicht? Der Tempel ist aber doch das Haus meines Vaters. Und ich bin doch sein Sohn, nicht? Dann wäre ich doch frei. Wie konntest du denn dann sagen, mein Herr zahlt auch? War doch ein bisschen voreilig, Petrus, nicht? Sehr voreilig, nicht? Aber er hat es nicht gelernt, war immer voreilig, blieb auch so. War aber nicht so gut, später war er aber anders. Nicht? Musste er viel lernen. Und dann sagt der Herr, nein, er gibt zum Ausdruck, er gibt zu erkennen, dass er kein Geld bei sich hatte. Nicht? So arm. Der Schöpfer aller Dinge, keinen Pfennig bei sich. Und dann sehen wir, das war seine Menschheit, nicht? Seine Erniedrigung auch. Und dann sehen wir wieder ihn als Gott. Der Mann, der keinen Pfennig da bei sich, ich sag mal, in der Tasche hatte, nicht? Der sagt im nächsten Satz zu seinem Jünger, geh mal in den See. Wirf deine Angel raus. Den ersten Fisch, den du fängst, tu sein Maul auf. Da ist genau das Geld drin, das reicht für mich und dich. Und so war es auch. Kann ein Mensch einem Fisch etwas befehlen? Ich habe noch nie einen gesehen. Der Mensch kann ja alle Tiere dressieren, nicht? Aber Fische habe ich noch nie gesehen, dass ein Mensch Fische dressiert hat, nicht? Dass ein Fisch unter der Macht, dem Einfluss des Menschen sich stellt. Niemals. Delfine sind ja keine Fische, brauche ich nicht zu sagen. Gott hatte dem Menschen die Macht über alles gegeben, auch über die Fische des Meeres. Aber offensichtlich, aufgrund des Sündenfalls, hat der Mensch dieses verloren. War nur einer hier auf Erden, der diese Macht hatte, der auch über die Fische des Meeres gebieten konnte. Das war der Sohn Gottes. Und so konnte man noch viele Beispiele zeigen, in denen diese vollkommene Menschheit und Erniedrigung des Herrn, der sich selbst zu nichts machte, neben seiner absoluten, allmächtigen Gottheit steht, hier als Mensch auf Erden. Und das ist das, was wir hier sehen, Ihr sollt sie aus Akazienholz machen. Das ist das Mensch, die Menschheit des Herrn. Holz ist das Bild in der Bibel von dem, ja eigentlich von der Gebrechlichkeit und Schwachheit, Vergänglichkeit, obwohl man das beim Herrn natürlich nicht sagen darf, nicht? Dass der Herr vergänglich war, nicht? Du wirst nicht zulassen, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Der Jesus nicht verwest. 3 Tage nicht. Lazarus ja, der Jesus nicht. Und das Gold ist das Bild seiner Gottheit. Und was man, das, die, wenn man das mal so sagen darf, das Holz gab die Form und das Gold das Aussehen. Und das ist genau, was wir in Johannes 1, Vers 14 und folgende finden. Das Wort wurde Fleisch, das ist das Holz. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Das ist Gold. Der eingeborene Vater im Schoß des Vaters. Der war hier in Menschengestalt als Mensch und hat doch in dieser Erniedrigung Gott vollkommen offenbart. Gott geoffenbart, die göttliche, der Ausdruck der göttlichen Herrlichkeit. Der Jesus sagt selber einmal von sich, als die Menschen hinter ihm herkamen, die Frauen, als er nach Golgatha hinausgeführt wurde, weinet nicht über mich, sondern weinet über euch und eure Kinder. Denn wenn dies an dem grünen Holze geschieht, damit meinte er sich, diese Ungerechtigkeit, diese Sünde, wenn sie das an ihm, dem grünen Holze, also dem einzigen, der Leben in sich hatte, geschieht, was wird mit dem Dürren geschehen? Das war das Bild von dem Volk Israel, nicht? Dürres Holz. Holz ist das Bild des Menschen in seiner Schwachheit und Vergänglichkeit. Und der Herr Jesus hat dieses, nicht vergänglich, aber diese Gebrechlichkeit des Menschen in all seinen Formen mit Ausnahme der Sünde angenommen, nicht? Er war hungrig, er war durstig, er war matt, ermüdet. Das ist das Holz. Aber er war zugleich überkleidet mit reinem Gold, nicht? Und das Gold, das wird uns in Hebräer 9 erklärt, dass, wenn da auch von der Stiftshütte die Rede ist, Hebräer 9, Vers 1, da wird uns das erklärt, auch in einer Seite, was wir vorhin schon betrachtet haben, kurz. Da heißt es von der Hütte, Vers 2, eine Hütte wurde zugerichtet, die vordere und so weiter, wird alles genau erklärt. Dann heißt es in Vers 4, eine andere Hütte, welche das Allerheiligste genannt wird, die ein goldenes Räucherfass hatte und die Lade des Bundes überall mit Gold überdeckt, in welcher der goldene Krug war, der das Manna enthielt, und der Stab Aarons, der gesprosst hatte, und die Tafeln des Bundes. Oben über derselben aber die Cherubim der Herrlichkeit, den Versöhnungsdeckel überschattend. Von welchen Dingen jetzt nicht im Einzelnen zu reden ist. Da geht er nicht drauf ein. Aber wir sehen, dass hier uns daran erinnert werden, dass im Allerheiligsten alles aus Gold war. Der Priester sah nur Gold. Wenn er auf die Erde sah, sah er den Wüstenstaub. Wenn er nach oben sah, sah er die Teppiche. Aber um sich herum und im Allerheiligsten, da sah er nur Gold. Auch die Cherubim und der Deckel, wir werden das morgen sogar wieder betrachten, bestanden aus reinem, getriebenem Gold. Es war also alles Gold. Und jetzt werden die Cherubim der Herrlichkeit genannt. Und deshalb glaube ich, dass das Gold ein Bild, das immer der Ausdruck des Kostbaren ist, von der ganzen Herrlichkeit und Größe und Majestät Gottes ist. Mit allen seinen Eigenschaften, Herrlichkeit, Gnade, Gerechtigkeit, Liebe, Heiligkeit, alles strahlt in vollkommenster Weise, da, wo er thronte. Und das sehen wir in dem Herrn Jesus. Die Herrlichkeit eines Eingeborenen vom Vater. Das ist nicht der Herr Jesus als Mensch, der Eingeborene vom Vater. Der Eingeborene war er von Ewigkeit. Und der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn kundgetan. Das sehen wir hier in dem Gold und dem Holz. Es waren alles Bruchmaße, 1,5 Elle breit. Hoch. 2,5 Ellen lang. Warum? Weil ich glaube, dass alles, was Paulus, wie Paulus es auch in 1. Korinther 13 sagt, wir erkennen stückweise. Es ist alles bruchstückweise. Deshalb stehen hier die Brüche. Nicht 2 Ellen lang oder 1 Elle lang, sondern 1,5, 2,5. Alles unvoll. Nicht die Darstellung unvollkommen, sondern das Bild kann nur nicht vollkommen das wiedergeben, was Wirklichkeit war, nämlich die Person des Herrn. Denn es ist das schönste Bild von der Person des Herrn. Und doch ist es eine Sache, nicht eine Person. Nicht? Isaak zeigt uns nur, ja, was zeigt Isaak uns? Dort in 1. Mose 22. Es zeigt uns die Hingabe von Seiten des Vaters. Der Sohn wusste gar nichts. Wusste nicht, was mit ihm geschah. Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Gott wird sich ersehen, das Schaf zum Brandopfer. Isaak war unwissend. Der Herr wusste alles, was über ihn kam. Oder ob wir David nehmen. Wie viele Fehler hat David? Werden von David berichtet. Und doch war er ein Bild von dem Herrn Jesus. In vieler Hinsicht. In Verfolgung und Verachtung und Verwerfung. Oder ob wir Josef nehmen, nicht? Ist auch nicht vollkommen. Insofern ist die Bundeslade von diesen menschlichen Fehlern frei. Da sind keine menschlichen Schwächen drin. Und doch kann eine Sache nie eine Person vollkommen darstellen. Hier auf Erden. Das verstehen wir schon. Das sind die Maße. Und doch war ein Kranz ringsherum, der diese Lade schützte, dass sie, wenn sie irgendwo dran stieß, dass sie beschädigt wurde. Der Kranz war sozusagen ein Schutz. Stoßkante sozusagen. Der bewahrte sie. Und das ist auch für uns so wichtig, nicht? Was heute vieles über den Herrn gesagt wird, auch ich kenne ein Buch, das kennen viele, die Tatsache der Auferstehung. Viele finden das ein ganz wunderbares Buch über den Herrn Jesus. Und es ist es auch im Grunde. Ich sage das mal, weil es so ein bekanntes Buch ist. Nicht? Aber wenn man liest, wie die Geschichte des Todes des Herrn beschrieben wird, dann steht da ein Satz, der gehört in kein Buch über die Person des Herrn und sein Werk. Da steht, wie die Amerikaner das so machen, nicht? Wir schreiben alles, was am Kreuz geschah, und zum Schluss steht da, es ist also klar, dass der Herr Jesus an Herzversagen starb. Nicht? Seht ihr? Da fehlt die Kante. Nicht? Das ist ein Eingriff in die Person und das Werk des Herrn, der sich für uns nicht geziemt. Und der deshalb in so einem Buch, was an sich, man kann sagen, alles, was da drin steht, ist in Ordnung. Bloß dieser eine Satz nicht. Der Herr starb nicht an Herzversagen. Der Herr Jesus gab sein Leben. Niemand nimmt es. Keine Macht und keine Krankheit und keine Schwachheit des Körpers. Er gab einen lauten Schrei von sich. Das war das Zeichen davon, dass er in der Vollkraft seines menschlichen Lebens auch stand. Niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich lasse es von mir selber. Und das war nicht, ich sage das mal, man möge das entschuldigen, ganz, damit es ganz klar wird, das war nicht ein Selbstmord, ich lasse es von mir selber, sondern es war seine Aufopferung für mich und für dich. Ich lasse es von mir selbst, ich habe Gewalt, es zu lassen und es wiederzunehmen. Und das hat kein Mensch. Das hat kein Mensch. Mancher möchte sagen, ich kann mir das Leben nehmen, aber er kann es sich nicht wieder nehmen. Und das zeigt uns den, man hat schon mal gesagt, dass der Herr Jesus gerade dadurch, dass er als Mensch geboren wurde und auch als Mensch starb, bewiesen hat, dass er wahrhaft Mensch war. Und doch war er in beiden Punkten, am Anfang und am Ende, so unendlich weit von uns Menschen entfernt, wie es nur geht. Er wurde nicht wie David in Sünde geboren und in Sünde gezeugt. Dafür sorgte Gott, Lukas 1, Vers 35. Und er starb nicht, weil er den Lohn der Sünde verdient hatte, sondern weil er für uns sein Leben gegeben hat. Ich lasse es von mir selbst und es wiedergenommen hat. Eben, das sind Dinge, die wir hier finden, nicht? Akazienholz, Gold, die Leiste darum herum. Das ist die Person unseres geliebten Herrn. In diesen einfachen Worten zum Ausdruck gebracht, die ihre Erklärung eigentlich dadurch finden, dass wir das alles sozusagen als Messlatte an das Leben, was wir im Neuen Testament finden. Nicht? Wo wir sind ja, da ist der Herr Mensch. Da ist er vollkommener Mensch und da ist er vollkommen, wird er uns als Gott vorgestellt. Im Johannes-Evangelium nun besonders, nicht? Der Sohn Gottes. Und da hinein wurden dann die Tafeln des Gesetzes gelegt. Aber es waren noch, wir werden das sogar für morgen dann weiter betrachten, es waren Ringe außen dran. Und in die Ringe mussten Stangen gelegt werden. Und das macht die Sache jetzt ein bisschen schwierig, weil wir uns jetzt für etwas abstrakt vorstellen müssen, dass alles das, was wir heute Abend betrachtet haben, in aller Schwachheit und Unvollkommenheit, ich weiß das, dass uns das zum Tragen anvertraut ist. Dass wir das Zeugnis von der Gottheit und Menschheit des Sohnes Gottes auf unseren Schultern durch diese Wüste zu tragen haben. Deshalb ist das wichtig, dass wir uns darüber klar sind, wer der Herr Jesus ist, damit wir wissen, was wir zu tragen haben. Nicht? Dass alle Dinge in der Stiftshütte hatten Ringe und Stäbe zum Tragen. Das heißt, die ganze Wahrheit Gottes, die haben wir im Wort Gottes. Absolut. Und sie existiert, die Tatsachen existieren real im Himmel. Sie sind uns im Wort anvertraut und Gott sagt, und ihr müsst das durch diese Welt hindurchtragen als Zeugnis für mich. Sind wir das? Nicht nur das Zeugnis von der Erlösung. Das fängt damit an, dass wir davon zeugen, dass der Herr Jesus wahrer Sohn und wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Natürlich, wir werden das morgen sehen. Morgen, dass auch hier das Erlösungswerk eine Rolle spielt. Der Versöhnungsdeckel, nicht? Aber das alles sind Dinge, die wir als Christen, als Volk Gottes auf dieser Erde zum Zeugnis für die Menschen tragen sollen. Und dadurch sind wir eigentlich erst richtig sein Volk, nicht? Dass man erkennt an uns, was für eine wunderbare Aufgabe wir haben. Dass in uns sozusagen der Herr Jesus offenbar wird. Möchte der Herr es uns schenken, dass er uns kostbarer wird, so wie er vorgestellt wird hier. Aber auch, dass wir uns der heiligen Aufgabe, die damals die Leviten hatten, auf der Schulter trugen sie, dass wir diese Aufgabe auch haben, um von der Person und dem Werk unseres Herrn zu zeugen und uns bewusst zu sein, dass es eine heilige Aufgabe ist, aber auch eine wunderbare, dass dadurch, was im Alten Testament natürlich überhaupt nicht war, im Alten Testament gibt es kein Evangelium. Das ist erst was vom Neuen Testament. Israel hatte nicht die Aufgabe, das Evangelium zu verkündigen, nicht? Überhaupt nicht. Sie hatten nur eine Aufgabe, sich zu abzusondern von allen Völkern dieser Erde. Aber wir haben die Aufgabe, zu zeugen von der Gnade unseres Gottes in der Person des Herrn Jesus. Möchte er uns dazu seine Gnade, aber auch die Kraft dazu darreichen.